siebten Podcast von
Sustainable.
Von Friederike und Jens. Und wir begrüßen heute Marie-Lucy Linde zu unserem Podcast von den Sustainable Natives und möchten nochmal vorweg darauf hinweisen, dass es ein nicht kommerzieller Podcast ist. Das heißt, wir machen zwar Werbung, aber bekommen kein Geld dafür, bekommen nichts dafür. Und ja, freuen uns darüber, dass wir heute Marie-Lucy Linde zu Gast haben. Genau, Marie, wir kennen uns auch schon ein paar Tage. Vielleicht kannst du dich einmal vorweg mal so ein bisschen vorstellen und uns sagen, wer du bist.
Ja, sehr gerne. Also meinen Namen kennt ihr, Marie-Lucy Linde. Ich bin freiberufliche Beraterin im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement, vor allem bei mittelständischen Unternehmen und Organisationen und unterstütze auch vor allem im Kontext von nachhaltiger Unternehmenskommunikation. Habe auch hier und da einige Themen, wo ich dann auch in die Moderation gehe und Formate entwickle, wo wir oder wo ich dann tatsächlich das Thema auch mit Menschen erarbeite. Und nebenbei bin ich tatsächlich noch Vorstandsmitglied bei der Genossenschaft Sustainable Natives. Das ist eine genossenschaftlich organisierte Unternehmensberatung, die sich hier in Berlin gegründet hat, vor 2 Jahren fast jetzt tatsächlich. Und unsere Vision ist die Bündelung der Kräfte für die nachhaltige Transformation. Und da haben wir die unterschiedlichsten bunten Menschen bei uns in der Genossenschaft dabei.
Genau, was mich super interessiert ist, du hast erstmal diese Genossenschaft. Mhm. Was macht ihr da genau? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe jetzt nur so eine ganz grobe Idee und ich würde nochmal ganz genau interessieren, wie geht ihr da ran?
Also ich glaube, was erstmal besonders ist, also jeder, der jetzt eine Unternehmensberatung in seinem Kopf hat, kennt das, ich sag jetzt mal, klassische Bild, der Anzugträger, alles relativ old school und auch old economy mäßig gestaltet. Da wollten wir sozusagen genau die Antithese zu bilden und deswegen haben wir uns auch genossenschaftlich organisiert, weil wir, und das passt vielleicht auch ganz gut, weil wir tatsächlich gesagt haben, wenn wir in Organisation, und wir sind davon überzeugt, dass es eine Organisationstransformation braucht und auch sozusagen die kulturelle Transformation in Unternehmen, damit Nachhaltigkeit dort auch gelebt werden kann, haben wir gesagt, wenn wir das authentisch machen wollen mit allen unseren Expertisen, die wir haben, müssen wir walk the talk machen. Sprich, wir müssen auch Prinzipien der neuen Arbeitsform für uns umsetzen. Und deswegen sind wir selbstorganisierte Teams, die ohne irgendwelche Weisungsbefugnisse einander wirklich miteinander ins Arbeiten kommen. Wir haben das Prinzip in der Genossenschaft ein Mitglied, eine Stimme. Das heißt, es ist maximal partizipativ gestaltet dadurch. Jeder kann strategisch mitwirken. Und ich glaube, das ist tatsächlich das Besondere. Und am Ende sind wir einfach, sage ich mal, verschiedenste Experten, die sich diesem Thema verschrieben haben und die dafür ihre Stärken auch in den Einsatz bringen. Und da versuchen wir ko-kreativ mit den Kunden wirklich neue Wege zu finden und nicht same old zu machen, sondern wirklich was Neues.
Ihr habt gesagt, ihr wollt die Gegenthese irgendwie abbilden und darstellen. Ihr lebt es auch vor, wie sowas aussehen kann. Was war denn für dich der Anlass zu sagen, das braucht die Welt gerade dringend?
Also das ist vielleicht so ein bisschen aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich habe selber 6 Jahre in einem mittelständischen Unternehmen gearbeitet, tatsächlich da auch zur nachhaltigen Unternehmensführung. Und inhaltlich habe ich mich immer super wohl gefühlt. Es war wirklich ein sehr sinnhaftiger Job, den ich machen durfte und den ich auch immer sehr gerne gemacht habe. Aber ich habe gemerkt, so manche systemische Themen, da hatte ich mich immer selbst so ein bisschen als Don Quixote gefühlt, so gegen die Windmühlen, weil das für mich irgendwie kein Selbstverständnis war, dass Themen so und so geklärt wurden, dass es die und die Konflikte gab. Und für mich war relativ klar, ich brauche irgendwie einen anderen Raum, um irgendwie auch anders zu wirken. Und ich glaube, jeder Einzelne von uns in der Genossenschaft hat ähnliche Erfahrungen gemacht und hat eben aber auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man in einem anderen kulturellen Selbstverständnis zusammenkommt, diese Stärken, die jeder mitbringt, eine ganz andere Wirkkraft erzeugen. Und so wollen wir tatsächlich auch immer gucken, wie können wir maximal miteinander wirken, damit wir wirklich da auch was bewegen. Weil wir wollen nicht nur kosmetische Projekte sozusagen hier durchführen, sondern wir wollen tatsächlich gucken, wie können wir mit Unternehmen wirklich was bewirken, was auch was verändert. Und dafür braucht man einfach eine andere Denke, ein anderes Mindset. Mhm.
Was mich nochmal interessieren würde, ist jetzt, du hast es ja so ein bisschen angedeutet, aber wo kommst du her? Also dieser erste Kontakt mit der Nachhaltigkeit, vielleicht so in deiner eigenen Vita. Also hast du da irgendwie so ein, vielleicht eine Zeit gehabt, wo du besonders nachhaltig warst, früher schon, wo du vielleicht gesagt hast, du hast dich sehr dafür interessiert. Du hast es angedeutet dann auch, dass du im mittelständischen Unternehmen auch schon was mit Nachhaltigkeit zu tun hattest. Wie bist du da hingekommen? Also hat dich das wirklich persönlich interessiert und bist du dann darüber dahin geraten oder bist du sozusagen erst im Unternehmen gewesen und hast dann gesagt, okay, ich beschäftige mich jetzt beruflich mit Nachhaltigkeit, aus dem Grund würde es mich privat jetzt auch mal interessieren, was ich da noch so machen kann. Das würde mich jetzt nochmal so interessieren vielleicht.
Ja, tatsächlich kam mein erster Kontakt mit dem Thema Nachhaltigkeit in seiner Ganzheitlichkeit war tatsächlich nach meinem Studium, nach meinem Masterstudiengang wollte ich irgendwie nochmal ins Ausland, so klassisch, und hatte durch eine meiner besten Freundinnen, die Familie auf Mauritius hat, habe ich gesagt, okay, ich möchte nach Mauritius gehen. Das hört sich jetzt erstmal schön an, so oh, ab ins Paradies. Aber ich habe halt gedacht, ich möchte da irgendwie was Sinnvolles tun, wenn ich dort bin. Und habe auf Eigeninitiative hin eine Umweltschutzorganisation gefunden, bei der ich ein Praktikum machen durfte. Bin also aus eigenen Mitteln dann nach Mauritius gegangen und habe dann bei dieser familiengeführten Umweltschutzorganisation gearbeitet und habe da tatsächlich für mich das allererste Mal dieses Spektrum der Nachhaltigkeit für mich wirklich erleben dürfen. Also es war so die Umweltschutzorganisation hat sich natürlich für die Umwelt eingesetzt. Also ich war im Botanischen Garten, habe Projekte gemacht, habe so ein Gefühl für Natur wiederbekommen, hat aber auch diesen Umweltschutzgedanken auch mit sozialer Nachhaltigkeit kombiniert, weil es eben auch ein Sozialprojekt gab, wo aus recycelten Naturmaterialien dann sozusagen Souvenirs gemacht wurden, zum Beispiel aus Kokosnüssen und ähnliches. Da waren dann Frauen, wurden dann befähigt, halt wieder in eine Erwerbstätigkeit zu kommen, wurden angelernt. Also da hatte ich so das erste Mal wirklich so, aha, okay, da ist so ein Konzept, was irgendwie ganzheitlich funktioniert. Das Ökonomische war da mir tatsächlich noch überhaupt nicht so im Sinn. Und was ich auf Mauritius wirklich für mich auch sehr prägend fand, es ist halt eine kleine Insel, also sie ist wirklich unglaublich klein. Man kann da relativ zügig einmal um die ganze Insel fahren. Und an ein, zwei Tagen gab es halt wirklich extreme Regenfälle. Und da habe ich so das erste Mal knietief in der Straße so in Wasser gestanden. Und habe da gemerkt, weil das habe ich persönlich jetzt in Deutschland so noch nicht erlebt gehabt. Und da war für mich so, oh wow, okay, wenn klimatische Ereignisse, ob es jetzt schon dem Klimawandel zuzuordnen ist, es sei erstmal dahingestellt. Aber okay, krass, so fühlt sich das für andere Menschen an, die wirklich sehr direkt damit konfrontiert sind. Und ich habe mehrsprachige Kommunikation und Europawissenschaften studiert, also es hatte damit gar nichts zu tun. Und als ich zurückgekommen bin, habe ich gesagt, ich habe ein Stück weit gewisse Stärken und die möchte ich eigentlich für dieses Thema einbringen. Und ich bin dann durch eine Fügung, auch wieder durch eine Bekannte, die eben in diesem Fachverlag gearbeitet hat und meinte, ach komm, ne, solange du dich bewirbst, fang doch mal hier an. Und dann ist durchgesickert, dass ich mich gerade eigentlich orientiere und eigentlich in das Thema Nachhaltigkeit will. Und durch Fügung bin ich dann tatsächlich beim Encompass gelandet. Und da ist mir dann tatsächlich auch das erste Mal bewusst geworden, okay, es gibt auch eine ökonomische Komponente zum Thema Nachhaltigkeit. Und dann habe ich 6 Jahre lang alles, was ich jetzt weiß, gelernt und erleben dürfen.
Ja, das war in NRW, ist richtig? Genau. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant jetzt für uns, weil du jetzt ja mittlerweile auch in Berlin bist. Also wenn du das so vergleichen würdest, du hast jetzt auch Mauritius genannt, das ist natürlich auch, wirkt wahnsinnig exotisch erstmal und für mich ist es erstmal wenig greifbar, aber ich verstehe es dann schon, wenn du es beschreibst, es ist sehr übersichtlich, überschaubar. Du hast da vielleicht, bringen wir den Begriff Impact schon mal, du hast da gleich irgendwie was einen direkten Einfluss darauf, wie es nachhaltiger wird. Hast du das Gefühl, dass du in Berlin beispielsweise einen großen Impact hast, einen großen Einfluss auf Dinge hast, als in NRW, wo du vorher warst, oder dass das Verständnis vielleicht auch anders ist, dass hier andere Leute sind, die vielleicht auch beispielsweise empfänglicher sind für Nachhaltigkeit oder anders damit umgehen? Oder sagst du, eigentlich gibt's die überall und es ist eigentlich egal, wo ich bin. Also es gibt überall Menschen, die vielleicht auch Nachhaltigkeit leben und denken und die das auch wollen, was ich so mache. Also vielleicht nochmal meine Frage zusammengefasst. NRW, Berlin, also gibt's gibt's da Unterschiede? Glaubst du, dass da irgendwie Unterschiede gibt beim Thema Nachhaltigkeit?
Also ich glaube schon, dass sich natürlich hier in Berlin viele sehr relevante Player irgendwie zusammentun und das hier auch ein ganz anderer Lifestyle ist. Also das Thema Achtsamkeit und so ist hier in Berlin einfach schon viel präsenter. Jetzt muss ich sagen, ich habe vorher tatsächlich aus dem Ruhrgebiet heraus gearbeitet. Also NRW ist ja nochmal größer, aber das Ruhrgebiet ist ja auch in seiner Struktur nochmal besonders. Ein sehr extremes Ballungsgebiet, also sehr konzentriert. Ich bin total viel gereist tatsächlich, in der Zeit, also war viel in Berlin, viel in Hamburg, viel in den größeren Städten. Deswegen hatte ich schon das Gefühl, dass es in anderen Städten schon einfach viel mehr los ist oder sich zumindest viel mehr Menschen dort angesiedelt haben, die sich mit dem Thema beschäftigen. Aber grundsätzlich hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich weniger bewirkt habe aus dem Ruhrgebiet heraus. Mhm. Es ist einfach nur, dass man mit anderen Menschen spricht, vielleicht auch noch auf einem ganz anderen Reifegrad mit Unternehmen anfängt zu reden, als jetzt so sehr schon vorsensibilisierte Unternehmen. Aber ich glaube, dass man da wieder Berlin, Essen, Dortmund, also ich glaube, man hat immer einen unterschiedlichen Potpourri an Unternehmen und Menschen, die in verschiedenster Form schon tief oder nicht so tief in dem Thema drin sind. Deswegen, natürlich hat man einen ganz anderen Zugang auch zu politischen Sphären hier in Berlin. Aber grundsätzlich habe ich nicht das Gefühl, jetzt hier mehr bewirken zu können. Natürlich bewirke ich hier ein bisschen mehr, weil ich das Gefühl habe, ich kann mich mit meinen Genossen nochmal ganz anders bündeln. Aber auch die sind ja überall in Deutschland verteilt, ob in Hamburg, Düsseldorf, München. Also wir haben auch jemanden, der so ein bisschen ländlicher tatsächlich unterwegs ist. Also das könnte ich jetzt so nicht sagen. Also das ist nicht so mein Erfahrungswert.
Meine Fragen klingen auch manchmal ein bisschen komisch und ich merke erst später, was ich damit an sich bezwecken und herausfinden wollte. Aber ich wollte schon ein bisschen darauf hinaus, eben auch so ein bisschen diese Transformation also gerade des Ruhrgebiets, also wie sich das entwickelt hat, weil da sich viel verändert hat und viel Industrie abgebaut wurde und immer noch abgebaut wird, wie sich es da verändern kann. Und ich glaube schon, dass es da weiter eine sehr große Chance gibt, also das sozusagen auch in die richtige Richtung zu leiten. Aber das ist so meine persönliche Meinung. Aber was anderes vielleicht nochmal, weil du sagtest jetzt, ihr seid überall verteilt. Du hast jetzt auch mal wieder gesagt, die Genossinnen und Genossen sind praktisch bundesweit, ist richtig. Mhm. Wie viele seid ihr denn insgesamt überhaupt? Und was haben die sozusagen auch für, das ist auch vorhin mal genannt, ihr seid gleichberechtigt, aber was haben die so für unterschiedliche Hintergründe vielleicht auch?
Es gibt verschiedene Stati, die wir haben. Es ist einmal die Mitglieder, das sind halt wirklich die Genossen und Genossinnen. Da haben wir jetzt im Moment 13. Ist witzigerweise relativ gleich geblieben zu unserem Gründungsstatus oder beziehungsweise zu der Anzahl von Gründungsmitgliedern. Wir waren 12, weil es auch da so eine gewisse Fluktuation gab, muss man auch sagen. Ist ja auch natürlich in der Gruppe. Und dann haben wir noch so einen Status von Friends, also Leute, die sich unserer Mission und Vision irgendwo anschließen, aber sagen, sie wollen jetzt nicht unbedingt in dieses Commitment der Unternehmensgestaltung gehen für die Genossenschaft. Und da haben wir auch noch mal so an die 17, 18 Menschen, sodass unsere Community alles in allem im Moment so roundabout 30 Menschen stark ist. Die Vielfalt, die bei uns abgebildet ist, ist einfach ungemein groß. Also man hat wirklich Leute, die sich jetzt wie ich bin ja jetzt, würde man fast sagen, sehr linear habe ich mich entwickelt, außer mit dem Studium, aber vom beruflichen Werdegang Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit. Es gibt andere, die haben so ihre Saulus-Paulus-Momente gehabt, die wirklich aus einem sehr konservativen Job kommen, Automobilbranche, Unternehmensberatung. Wir haben jemanden, der kommt aus dem Bereich NGO, also der auch im wirklich im gemeinnützigen Bereich war, dann Kommunikation, Agentur, Leben, Energieexperten, also wirklich so Menschen, die, sage ich mal, erst ihren klassischen Beruf ganz oft gelernt haben und sich da irgendwie für was begeistert haben und dann durch irgendeine Erfahrung, irgendeinen Moment oder ähnliches für sich einfach gesagt haben, ich möchte das, was ich kann, ja in den Dienste der nachhaltigen Transformation stellen. Und da gibt es so viele Geschichten bei uns, die so divers sind, die könnte ich euch jetzt in der Kürze der Zeit leider gar nicht alle erzählen.
Was mich total interessiert, denn bei diesem ganzen Thema Nachhaltigkeit spielt die Wirtschaft ja eine große Rolle. Und in der Diskussion ist ja oft sehr, die Wirtschaft will nicht. Ich habe allerdings das Gefühl, dass die Wirtschaft sich ja in verschiedene Teile aufteilt und manche schon sehr wollen. Und da würde mich interessieren, wie könnt ihr Unternehmen, die wirklich sagen, wir wollen anders wirtschaften, wir wollen anders arbeiten, wie könnt ihr die da unterstützen, beziehungsweise vielleicht hast du ja eine Erfolgsgeschichte von einem Unternehmen, die Erfolg unterstützt hat, damit die wirklich nachhaltig wirksamer sein können?
Also aus meiner ganz persönlichen Erfahrung heraus und ich glaube so eins dieser, also für mich wirklich Vorbilderunternehmen, die es auch wirklich schaffen, sich nachhaltig aufzustellen, ist für mich mit Antje von Dewitz, VD zum Beispiel. Das ist natürlich ein Beispiel, was sehr oft bemüht wird, aber da finde ich, wird eine Sache sehr klar und das ist mir auch in meiner eigenen Erfahrungswert klar geworden, als ich beim NWB-Verlag war, wo der Inhaber in dritter Generation einfach unglaublich intrinsisch motiviert war, zu sagen, es muss auch anders gehen. Und da so ein bisschen nach dem Prinzip against all odds, wir können doch irgendwie das anders machen. Und ich glaube, das sind so Beispiele, wo ich das Gefühl habe, es muss einfach diese mutigen Vorreiter geben. Ich glaube, dass erst danach Politik und Rahmenbedingungen sich mit diesen Bewegungen sozusagen verändern. Also ich meine, Fridays for Future zeigt das total gut. Es gab eine Bewegung, die aus der Zivilgesellschaft kam, von jungen Menschen, die gesagt hat, ihr müsst euch alle bewegen, allesamt, die ihr da seid, egal aus welcher Sektion ihr da gerade unterwegs seid. Und wir, die jetzt viel mit Unternehmen natürlich arbeiten, wir merken gerade, es fangen alle an Klimastrategien zu arbeiten. Also es hat wirklich etwas in Bewegung gebracht. Und ich glaube, es braucht einfach auch da so diese Entrepreneurs for Future, die tatsächlich sagen, ich gehe voran, ich zeige, dass es geht. Und dann, glaube ich, transformiert sich das System automatisch mit. Ich glaube, dass Regulierungen wie eine CSR-Berichterstattung oder was da auch alles jetzt kommt, auch im Bereich Finance, wo wir ja das Thema Sustainable Finance haben, das kann vieles mitbefähigen. Aber ich glaube, am Ende braucht es diese mutigen Unternehmerpersönlichkeiten, die sagen, es geht anders und ich mache es anders und ich bringen den Beweis.
Genau, also ich glaube auch, dass es wichtiger wird, dann einfach bessere Vorbilder zu haben auch, also einfach mehr Menschen, die dann auch so sichtbar werden. Also mir fällt dann auch VD immer gleich ein, aber dann wird es auch schon wieder mau. Es gibt sicher noch andere, natürlich gibt es auch andere, die da dabei sind und ich weiß auch, dass die zu finden sind, aber glaubst du, das würde mich jetzt auch nochmal dann persönlich interessieren, dass wir sozusagen über dieses Greenwashing hinaus sind, dass einfach die Unternehmen, die jetzt zunehmend sich für Nachhaltigkeit interessieren, dann sagen, also wir interessieren uns jetzt wirklich dafür, also nicht nur, weil wir mehr Kunden und Kundinnen gewinnen können für unsere Produkte, weil wir jetzt uns grün anmalen und sagen, jetzt sind unsere Produkte grün oder unsere Lieferkette ist grün oder so. Glaubst du, dass es jetzt vielleicht, dass wir an dem Punkt sind, wo Unternehmen wirklich erkennen, wenn wir das nicht machen in Zukunft, dann werden wir ein gewaltiges Problem haben, weil dann wird uns vielleicht ein Markt wegbrechen, dann werden uns Konsumenten wegbrechen und die kommen auch nicht mehr zurück. Mhm. Glaubst du das?
Also wir haben in dem Kontext schon ganz oft so von diesem Nachhaltigkeit 1.0 und 2.0 mal gesprochen. 1.0 ist so für uns und ich glaube, da ist es fast, ich will nicht sagen, in der Fläche überall präsent, dass sich irgendwie, sei es unter dem Wort CSR, was ich jetzt nicht so gerne mag, also die Corporate Social Responsibility, weil sie einfach oftmals falsch ausgelegt wird und nur als gesellschaftliches Engagement gelebt wird. Aber ich glaube, ein Stück weit haben die meisten Unternehmen irgendwie gemerkt, okay, da ist irgendein Thema, das müssen wir mitbedienen. Ich glaube, wo wir jetzt gerade sozusagen an welchem Entwicklungsschritt wir jetzt stehen, ist genau das, was du gerade beschreibst, dass das ein integraler Bestandteil wird. Also dass Unternehmen das nicht nur so als Schönwetterthema nebenher noch laufen und das macht schöne Hochglanzbroschüren und guck mal wie schön und das machen wir ja auch, sondern die sich wirklich im Kerngeschäft Gedanken machen, was bedeutet das, wenn wir das konsistent und konsequent wirklich auf unser Geschäftsmodell anwenden. Für einige glaube ich, wird es großes Zähneknirschen geben, weil dann ihre Daseinsberechtigung eventuell sogar wegfällt. Die müssen eine ganz ordentliche Geschäftstransformation tatsächlich für sich gestalten. Das ist sehr, ja, sehr hart. Ich glaube, das ist auch mit sehr viel Ängsten verbunden. Und da kann ich jetzt auch erstmal als Mensch nachempfinden, warum man da nicht sagt, ach ja, machen wir mal eben. Also dass es da eben auch welche gibt, die sich da noch zieren. Aber ich glaube, das ist jetzt gerade der Entwicklungsschritt. Und da sind noch die wenigsten tatsächlich, dass das einfach der integrale Bestandteil von einer wirklichen Unternehmensführung ist. Und ich war mal auf einer Fortbildung und das ist bei mir so präsent geblieben, wie jemand auch das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmenskontext beschrieben hat und gesagt hat, es ist ja nicht irgendein separates Thema, was man noch irgendwie dazu macht, sondern es ist einfach eine ergänzte Perspektive, wo wir früher sehr linear einfach immer nur ökonomische Entscheidungen getroffen haben, die jetzt ergänzt wird durch eine soziale und ökologische Perspektive. Und das betrifft deswegen eben auch die komplette Unternehmensführung und nicht nur eine Nachhaltigkeitsabteilung, sondern es geht sowohl die Personalabteilung, also es ist wirklich ein komplettes Unternehmensthema. Und ich glaube, da ist jetzt der große Batzen zu tun, das wirklich so in die DNA und auch in diesen Begriff der Zukunftsfähigkeit zu bringen, dass Unternehmen eigentlich wirklich ihre Geschäftsmodelle auf ja, Zukunftsfähigkeit und Future-Proof machen, sagen wir mal so. Ja.
Was mich da noch interessiert, ich sehe jetzt so eine kleine Bewegung von Pionierunternehmen, die sagen, wir müssen aufpassen, dass wir wirklich diese nächste Stufe erreichen und wir müssen gucken, dass wir eine Unternehmensform finden, die das irgendwie unterstützt. Sobald wir rausgehen und irgendwelche Investoren anziehen, dann sind wir nicht mehr Herr der Lage, dann können wir korruptiert werden und wir müssen dafür sorgen, dass das Unternehmen immer sich selber gehört, damit wir nicht irgendwie von außen dann doch wieder nur dem Kapital hinterherrennen. Wie siehst du das? Hast du da irgendwelche Vorbilder oder wie kann man das irgendwie integrieren? Wir müssen natürlich Geld verdienen, aber wie können wir es schaffen, dass das uns nicht letztendlich doch kaputt macht und wir dann doch wieder die Welt mehr zerstören, als dass wir sie besser machen?
Also ich kenne jetzt leider gerade keine Beispiele. Also ich habe irgendwann mal auf einem anderen Barcamp einen Unternehmer kennengelernt, der hat sein Unternehmen konsequent demokratisiert. Also da haben Mitarbeiter ihre Gehälter entschieden und so. Da weiß ich aber nicht, was die Finanzstruktur dahinter war, ob jetzt die Mitarbeiter auch Shareholder waren. Bei uns ist es tatsächlich ja so, wir sind jetzt zwar nicht Mitarbeiter bei der Genossenschaft, aber wir sind Anteilseigner. Uns gehört dieses Unternehmen, was wir damit aufbauen. Ich glaube aber, was du meinst, ist ja wirklich, schaffen wir es vor allem in der Finanzbranche, die ja entscheidet, wo Geld hinfließt, wo Geld hingelenkt wird, schaffen wir da den wirklich essentiellen Switch. Und ich glaube, da bewegt sich gerade unglaublich viel. Wenn man sich das anguckt, also ich kann jetzt nur von europäischer Ebene sprechen, weil ich das jetzt nicht ganz international kenne, aber mit dem Aktionsplan Sustainable Finance von der EU ist einfach gerade unglaublich viel auch auf dieser Ebene los. Also es gibt unter diesem Begriff ESG, Environmental, Social and Governance Kriterien, werden gerade wirklich viele, sag ich mal, Fondsmanager, Investoren eigentlich, ich will es jetzt fast gesagt, darauf getrimmt, auch anders auf Investitionen zu gucken und zu gucken, wohin wollen sie wirklich auch ihr Geld lenken. Und ich glaube, eine Sache, die uns vielleicht Mut machen kann, dass in der Finanzbranche mittlerweile angekommen ist und vielleicht auch langsam irgendwie in der Gesellschaft, dass nachhaltige Unternehmen und nachhaltige Anlagen genauso rentabel sind wie konventionelle, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, diese Erkenntnis und diesen Proof Case, den es da jetzt gibt, der wird jetzt ganz viel in Bewegung bringen. Und ich glaube, wir brauchen einfach da eine sehr wichtige Transformation der Finanzwelt, weil die finanziert, wie du sagst, die Realwirtschaft und setzt Anreize, dass da auch wirklich nachhaltige Unternehmensmodelle auch wirklich florieren können. Und ich glaube, da ist so das Zusammenspiel unglaublich essentiell.
Was mich vielleicht am Ende nochmal interessieren würde, ist, was würdest du so kleineren Unternehmen auf den Weg mitgeben? Weil wir letztes Mal Wolfgang Keck, und der ja nun wirklich viele kleinere, Kleinstunternehmen auch berät, hat auch so ein paar Tipps gegeben, aber wenn die so anfangen wollen, wenn die einfach so sagen, wir wollen jetzt auch mal was machen, wir wollen jetzt mal Nachhaltigkeit leben, wir trennen den Müll, und aber sonst machen wir nichts und sind jetzt 12 Leute, und was können wir so machen irgendwie, wenn wir jetzt so anfangen würden, loszulegen mit Nachhaltigkeit oder CSR?
Also ich glaube, man sollte einfach immer gucken, was fühlt sich am nächsten an. Also klar kann man das jetzt belächeln, zu sagen, es wird Abfall getrennt, aber immerhin. Ich würde wirklich gucken, was liegt diesem, also der Geschäftstätigkeit, die dieses Kleinunternehmen einfach für sich hat, irgendwie am nächsten. Also was ist da am authentischsten, wo man sich ein Stück weit mal Gedanken machen kann, welche Wirkung man auch sozial und ökologisch hat, und dann einfach mal machen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, sich tatsächlich nicht zu viel vorzunehmen, sondern lieber weniger machen, aber gut, als so wischiwaschi, so an der Oberfläche. Hauptsache, man hat gefühlt alles abgedeckt, sondern wirklich gucken, okay, was passt da, und wirklich auch sich eingestehen zu sagen, wir machen uns halt auch erst auf den Weg. Und ich glaube, wenn man da engagierte und auch motivierte Mitarbeiter hat, die das irgendwie dann auch mit Herzblut tragen und auch wirklich für sich als Thema auch spüren und fühlen und jetzt nicht irgendwie sagen, ach, jetzt muss ich für meinen Chef noch das und das machen, weil der will ja sagen, dass wir irgendwie toll sind. Ich glaube, wenn man das geschafft hat, dann bekommt das eine Eigendynamik, und dann im Machen entwickeln sich ganz viele andere Sachen.
Super, dann sind wir am Ende. Vielen, vielen Dank, Marie, und vielen Dank, Friederike. Hast du noch was, abschließende Worte? Nein, du verneinst. Ja, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören, und ja, unser nächster Podcast wird sicher auch schon bald dann erscheinen. Also wir haben da so einiges in der Pipeline. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, und danke an euch nochmal. Bis dann, tschüss.